Wir haben hier das Wort aus der Offenbarung gelesen, Offenbarung Kapitel 1. Es war die letzte Offenbarung, die Gott durch die Sendung seines Engels dem Johannes gegeben hat. Und wozu? Nur um ihn zu informieren? Nein, um seinen Knechten Mehrzahl, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Es gibt ja Leute, die einfach sagen, um nun direkt so mit der Tür ins Haus zu fallen, die sagen, ja, wir wissen, dass Paulus ein Knecht Gottes war, Bruder Branham ein Knecht Gottes. Das ist sehr schön. Hier steht das Wort in der Mehrzahl, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Hier ist das große Geheimnis. Gott offenbart sein Wort seinen Knechten, den Propheten. Und dieses geoffenbarte Wort muss dann ausgeteilt und weitergereicht werden. Ich habe mal versucht zu zählen, in wie vielen Ländern Bruder Branham nun persönlich war. Und ich konnte sie an meinen beiden Händen zählen. Er war nicht ein Mann, der nun global reiste. Selbst als er seinerzeit nach Zürich kommen wollte, war Dr. Guggenbühl ihn eingeladen und meine Arkenbreit ihm die Reise finanzieren wollte. Und damals sprach der Herr zu ihm, fliege nicht rüber wegen dieser einen Versammlung, sondern kehre nach Jeffersonville zurück und lagre die Speise ein. Gott ist mein Zeuge. Zu dem Zeitpunkt hat Bruder Frank von der Einlagerung der Speise und von der Verteilung der Speise Gottes, von diesem verborgenen Manna, überhaupt nichts wissen können. Aber Gott hat alle Dinge gewusst. Dort sagt er, fliege nicht rüber, sondern kehre nach Jeffersonville zurück und lagre die Speise ein. Wir kommen auch darauf noch ganz kurz zu sprechen. Denn jetzt, wie vorhin schon ein wenig berührt, geht es ja nicht nur darum, dass Teilwahrheiten verkündigt werden. Die eine nehmen sich das Thema der Gottheit und reiten darauf rum, bis sie nicht mehr können. Das andere die Taufe und dritte nehmen andere Steckenpferde. Nein. Heute ist die Zeit der ausgewogenen Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes. Einbegriffen sind darin alle Verheißungen, die Gott in seinem Worte aus Gnaden gegeben hat. Ich hätte auch nie wissen können, dass schon im Alten Testament vorausgesagt worden ist in Amos 8, Vers 11, wisset wohl, es werden Tage kommen, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, da will ich einen Hunger ins Land senden, doch nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Das ist die Botschaft der Stunde. Gott wollte einen Hunger in das Land senden. Was sagte Jesus als Bestätigung des Wortes aus dem 5. Mose? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Und deshalb, verzeiht, wenn ich die Stelle lese, aus Matthäus Evangelium, da ist mir nur ein einziger Punkt besonders wichtig. Das ganze Wort, das wir lesen, ist wahr und notwendig und stimmt. Aber ein Punkt ist mir sehr wichtig, nämlich Vers 47. Matthäus 24, 45 bis 47. Aber ich lese nur den 47. Vers. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen. Nicht nur Teilwahrheiten, nicht nur hier ein bisschen und da ein bisschen, wie es in Jesaja 28 geschrieben wird, Wir leben nicht in der Zeit, wo Teilwahrheiten, einmal Rechtfertigung, einmal Heiligung und noch dies und jenes mehr. Wir leben in den Tagen, in denen die gesamten biblischen Wahrheiten, in den Tagen, in denen alle Geheimnisse vom 1. Mose bis Offenbarung 22 geoffenbart wurden durch den prophetischen Dienst. Ich bin kein Prophet, das wissen alle. Aber aus Gnaden habe ich das prophetische Wort. Und Petrus schreibt über das prophetische Wort Folgendes. Ich möchte es uns vorlesen. Und zwar aus 2. Petrus, 1. Kapitel. Hier lese ich Vers 16 und Vers 19. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Jetzt Vers 19. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses Wort Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht. Die meisten lesen im Amos nicht weit genug. Sie bleiben einen Vers zu früh stehen. Ich möchte aus Amos Kapitel 3 deshalb Vers 7 und auch Vers 8 lesen. Amos 3, Vers 7 und 8. Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Der Löwe hat gebrüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, hat geredet. Wer sollte nicht als Prophet reden? Hier haben wir das Bild vor Augen. Wenn Paulus in 1. Korinther im 12. Kapitel schreibt, Propheten sollen reden, zwei höchstens drei, und wenn einem, der da sitzt, noch eine Offenbarung zuteil wird, sollte eine schweigen, dann ist das nicht eine Prophetie in dem Sinne, dass es Weissagung wäre, die ja nicht unterbrochen werden darf, sondern Männer Gottes, denen das prophetische Wort geoffenbart wurde, die es darlegen müssen. Und wenn einer den Kern der Sache nicht träfe und ein anderer säße da, dem die Offenbarung in dem Zusammenhang geschenkt wird, der tritt dann auf und bringt die Sache auf den Punkt. Haben wir das begriffen? Wir brauchen deswegen kein Prophet zu sein, wenn wir das prophetische Wort haben. Wir sehen es aber auch so im Alten Testament. Jona hatte nur einen einzigen Auftrag. Er hat nichts vorausgesagt, nichts hinterhergesagt. Er bekam einen Auftrag, begebe dich in die Stadt Nineveh, 120.000 Einwohner, und kündige ihnen das Gericht ab. Das war alles, was er zu tun hatte und war Prophet. Wenn wir das so sehen, dann hat Gott uns wahrhaftig einen Dienst geschenkt, der eine Zusammenfassung zwischen Prophetie und Erfüllung, eine Zusammenfassung des Alten und des Neuen Testaments, der Propheten und Apostel aus Gnaden geschenkt hat. Und das ist nicht das Verdienst eines Menschen. Das ist einfach eine göttliche Berufung, in die man hineingestellt wird. Ich kann mich des Tages gut erinnern, als ich Bruder Brenhem seinerzeit zum ersten Mal sah und er mir sagte, du bist ein Prediger des Evangeliums. Ehe wir uns begrüßten, ihr könnt euch ja vorstellen, dass Tränen in meinen Augen waren. Ich hatte einen Gottesdienst miterlebt an dem Sonntagnachmittag in Karlsruhe-Durlach. Und dann als erstes wollte ich an jenem Montagmorgen ihn begrüßen und mit ihm sprechen. Ich bin Gott dankbar, dass er mir, jetzt Gott, er groß geschrieben, das Herz und das Verständnis geöffnet hat. Ich habe ja nicht nur gesehen, das Blindgeborene sehend worden und die größten Wunder und Zeichen geschahen. Mein Herz brannte, in mir ging etwas vor, das kann ich keinem beschreiben. Reingekommen bin ich mit der Bibel unterm Arm und dachte, du kennst ja die Heilige Schrift. Rausgegangen bin ich mit der Bibel so gerade in der Hand und mit einem geneigten Kopf, weil ich wusste, hier hat Gott jemanden gesandt, der vielleicht die Bibel so in Einzelheiten noch nicht mal in jedem Punkt so direkt kennen muss, aber ein Prophet Gottes war. Und dann war es im Jahre 58 bei einer sehr großen Veranstaltung in Dallas, Texas. Die hatte der Mann Gordon Lindsay, der das Buch geschrieben hat, ein Mann von Gott gesandt, veranstaltet. Und da war Bruder Branham der Hauptredner an den Abenden. An den Nachmittagen und Vormittagen haben viele gesprochen, haben auch viel Geld eingetrieben, haben vieles gemacht. Ich wartete immer auf den Abend, immer auf den Abend. Und siehe, nach dem dritten Abend war es dann tatsächlich um mich geschehen. Ich habe es zurückgehalten und zurückgehalten. Und dann ging ich zu Bruder Branham und habe einfach gesagt, ich habe jetzt den Unterschied zwischen dir und allen Evangelisten gesehen. Ich habe gemerkt, dass hier etwas ganz anderes ist. Wir sprachen miteinander. Und seit der Zeit habe ich dann all die Tonbandpredigten zugesandt bekommen, seit Ende 58, und bin so mit dem Dienst gewachsen und bin nicht erst 20 Jahre später dazugekommen, sondern hatte das vielleicht einmalige Vorrecht, das der Herr mir geschenkt hat, in dieser Weise den göttlichen Auftrag und den prophetischen Dienst für unsere Tage direkt kennenzulernen und Anteil daran zu haben, bis hin zu dem Tage, als dieser große Gottesmann zur letzten Ruhe getragen wurde. Auch da schaute ich zu und stand direkt vor der Gruft, in die der Sarg dann hineingelassen wurde. Aber eins geschah, nachdem dieses Ereignis hinter uns war und ich zurückkam in den Motelraum, sprach eine Stimme in meinem Herzen, nicht laut im Raum. Ich habe die Stimme des Herrn einige Male laut gehört. Einmal sehr, sehr laut am 2. April 1962, als ich sie zum ersten Mal hörte, bei Sonnenaufgang von der rechten Seite oben. Ich stand vielleicht 3 Meter vom Fenster entfernt und von oben rechts kam die Stimme des Herrn in ganz mächtiger Weise. Mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Mit einem Schlag fiel ich links über und lag auf dem Fußboden. Ich hatte keine Kraft in meinem Leibe. Man schaut bei solchen Erlebnissen nicht auf die Uhr. Das habe auch ich nicht getan. Deshalb ist es mir nicht möglich, den genauen Zeitverlauf zu sagen, zu benennen, ob es eine halbe oder eine ganze Stunde war. In jedem Fall, nachdem ich mich erheben konnte, als erstes vermochte ich meine linke Hand ein wenig zur rechten hin zu bewegen. Und dann habe ich so mit letzter Kraft oder mit der Kraft, die mir wieder kam, mich erheben können und mein ganzer Leib ging hin und her. Und ich schaute zu derselben Stelle in Richtung Fenster und sagte, Herr, Sie werden nicht auf mich hören. Sie haben alles in Hülle und Fülle. Und wer hat schon mal in einen Wald hineingerufen und dem Echo, dem Ausklang der eigenen Stimme nachgehört? Das war, ich hörte in dem Moment dem Aushall meiner eigenen Worte noch gerade so nach, wie sie irgendwo verklungen sind. Und siehe da, der Herr sprach zum zweiten Mal, mein Knecht, die Zeit kommt, wo sie auf dich hören werden. Sorget euch ein mit Speise und so weiter, denn es kommt eine große Hungersnot. Dann sollst du mitten unter dem Volke stehen und die Speise austeilen. Wenn ich jetzt sterbe, wenn heute das jüngste Gericht abgehalten würde, dann sind das die ewigen, wahren Worte des Herrn, die damals an jenem Tage vor Sonnenaufgang. Die Nacht war vorbei. Ich war zum Fenster gegangen, hatte die Gardinen gezogen, war also aufgestanden, war wach, kam vom Fenster zurück, hatte kurz gebetet und den Tag dem Herrn hingelegt, als dieses Ereignis geschah. Und dann wisst ihr ja, als gesagt wurde, es kommt eine große Hungersnot und wir sollen Speise einlagern. Wir haben wirklich alles eingelagert. Mehl und Kartoffeln und Öl, alle Lebensmittel, all unsere Keller waren alle voll. Ich schäme mich nicht, das hier zuzugeben. So war es. Aber in mir ging etwas vor sich. Ich wurde immer nervöser. Ich wollte nicht mehr predigen. Ich wusste nicht, wie ich weitermachen sollte. Es kam keine Hungersnot. Nichts kam. Aber was kam, war Verzweiflung über Bruder Frank. Große Verzweiflung kam über mich. Und ich sagte, Herr, ich kann dir nicht mehr dienen. Du hast zu mir geredet, dass eine Hungersnot kommen wird und dass Speise eingelagert werden muss und dass ich austeilen werde. Ich habe gesagt, Bruder Schmidt sitzt hier, Schwester Schmidt und viele andere haben gehört, wie an dem folgenden Mittwoch, dass direkt in der kleinen Gemeinde, die damals aus etwa 60 Personen bestand, gesagt habe, sie sind Zeugen, als ich direkt bei der ersten Gelegenheit kundgetan habe. Es kam große, große Verzweiflung über mich. Und dann kam der 3. Dezember des gleichen Jahres, als ich Bruder Brennan gegenüber saß. Fred Softman und Banks Woods saßen sich gegenüber. Und da sagte Bruder Brennan plötzlich, darf ich dir sagen, was der Herr zu dir geredet hat? Und dann hat er Wort für Wort und Satz für Satz in der genauen Reihenfolge wiederholt, wie der Herr es mir in Krefeld auf der Luisenstraße 160 in der zweiten Etage an jenem 2. April direkt vor Tagesanbruch gesagt hatte. Ihr Lieben, ich konnte kein Wort mehr über meine Lippen bringen. Ich wusste, ich befinde mich in der direkten Gegenwart des allmächtigen Gottes, der diesen Mann jetzt als Werkzeug gebraucht. Sein rechtes Auge ging ein wenig weiter zu, sein linkes blieb ganz offen und er sprach all die Worte aus und zwar der Reihenfolge nach und sagte dann, Bruder Frank, du hast dich geirrt. Du meintest, es kommt eine irdische Hungersnot und ihr habt irdische Speisen eingelagert. Er sagte, Gott wird einen Hunger senden, einen Hunger nach seinem Wort. Und die Speise, die du einlagern sollst, ist das von Gott verheißene, in dieser Zeit geoffenbarte Wort. Und dann fügt er hinzu und befindet sich auf den Tonbändern. Damals gab es noch nichts in Druck, keine einzige Predigt Bruder Brennens, nur auf Tonband wurden sie festgehalten. Und er fügte hinzu, an jenem 3. Dezember 1962, warte mit der Austeilung der Speise, bis du den Rest der Speise bekommst, der dazu gehört. Und nun könnt ihr verstehen, als ich vorhin sagte, wir leben nicht in den Tagen, wo Teilwahrheiten verkündigt werden, sondern wo der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird. Und wir predigen weder Paulus noch Bruder Brennan. Wir freuen uns aber, dass Gott einen Bruder Paulus hatte und einen Bruder Brennan hatte. Und beide haben die gleiche Botschaft gebracht. Beide haben denselben Heiligen Geist gehabt. Beide waren Engel und Boten in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Der eine am Anfang, der andere am Ende. Und so hat der Herr uns eigentlich gnädig heimgesucht in diesen letzten Tagen, um die Wiedererstattung, die Herausrufung, die Zubereitung und die Vollendung seiner Gemeinde zu bewirken. Ich weiß, dass manche sich schwer tun, zu begreifen, dass Gott einfach einen Mann nimmt und nicht 100 oder 300 Mann, dass er nur einen nimmt. Ich weiß, auch mir ist es nicht ganz begreiflich. Ich habe es aber so nicht bestimmt. Aber seht, Gott hatte nur einen Mose, nur einen Henoch, nur einen Noah, nur einen Elia, nur einen Josua, nur einen, immer nur einen. Wenn zwei sind, dann kann schon irgendwas was sein. Wenn Gott einen hat, ein Mann in der Hand Gottes, mit dem kann Gott weltweit ausrichten, was er ausrichten möchte. Und so wollen wir dem Herrn vertrauen. Ich war vor etwa 3 Jahren auf einer sehr großen Konferenz in Florida. Dort sah ich einiges. Ich sah die Rolls-Royce der großen Evangelisten, Billy Graham mit seinem Privatflugzeug, Oral Roberts mit seinem Privatflugzeug, all die großen Evangelisten, große Dinge. Und dann verkündigte einer, nämlich Dr. McIntyre, der sagte, falls ihr daran interessiert seid, zu wissen, was diese Herrschaften verdienen, alles andere verschweige ich euch. Das Salär von dem größten Evangelisten werde ich euch sagen, nämlich genau $1 Million pro Jahr. Schön, ich habe alles zugehört, war ja eine Riesenkonferenz, eine Weltkonferenz, aber habe Einsicht bekommen, worum es geht. Einer ehrt den anderen, einer hebt den anderen hoch und wir haben in all den Tagen nichts als eine Vermischung von Wort Gottes und Religion und Politik und alles Mögliche gehört, bis mir der Kragen geplatzt ist. Dann habe ich gesagt, entweder ihr lässt mich hinter das Pult oder ich reise ab. Dahin muss es einfach kommen. Und was ist es? Gott braucht immer Menschen, die nicht von anderen oder in den Händen anderer sind, sondern in den Händen Gottes. Ich musste da an Bruder Brenham denken. Ein Mann, ärmlich gekleidet. Nun, viele Jahre zurück ging es ihm auch nicht so gut wie uns heute. Aber ein Mann von Gott gesandt. Mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Wir fühlen uns jetzt zu Hause. Ihr könnt mir böse sein, braucht es auch nicht. Aber ich bin einfach ein Insider und ich möchte gern über alles Bescheid wissen, damit ich anderen auch Bericht erstatten kann. Aber da ich den Dingen ja auf den Grund gehe, habe ich nicht nur geglaubt, was gesagt wird. Ich habe zum Beispiel, ich hoffe, dass wir auf der Bekanntgabe das Bild Bruder Brenhams haben. Tatsächlich, hier haben wir das Bild Bruder Brenhams mit der Licht- und Feuersäule über seinem Haupte. Jedes Mal, wenn er mit den Kranken betete, kam dieses Licht. Wie in einer Röntgenaufnahme sah er den Kranken oder die Kranke vor sich und darin sah er alle Einzelheiten, wie man sie in einer Röntgenaufnahme sehen könnte. Er wusste dann, woher die Leute kommen, wer sie sind, wie sie heißen, ob sie beim Arzt gewesen sind, alle Einzelheiten. Und ich habe das ja alles, wer weiß, wie viele Male in Europa und auch in den USA miterlebt. Aber da sagte Bruder Brenham in einer Predigt, dass dieses Bild von Dr. George Lacy bestätigt wurde und in Washington in der Kunstgalerie hängt. Und das war für mich eine Sache, der ich nachgehen wollte. Ich wusste ja, dass er Prophet ist, aber Ewald Frank muss den Dingen einfach nachgehen. Ich kann nicht einfach sagen, das hat er gesagt und damit ist es schön. Nein, ich bin nach Washington geflogen, auf eine Reise nach Tucson, in Washington Halt gemacht. Und ich sag euch, es war schon nach 11 Uhr morgens. Und ich habe um ungefähr 9 Uhr begann das Suchen. Von Gebäude zu Gebäude, von Raum zu Raum. Ich wollte aufgeben, aber so schnell soll man ja nicht aufgeben. Siehe da, es muss kurz vor 12, vielleicht 11:45 gewesen sein. Da kam ich tatsächlich in einen Raum hinein, ein netter älterer Herr. Ich sagte, hören Sie mal, das und das ist mein Anliegen. Und ich hatte ja das Bild auch bei mir. Ich sagte, dieses Bild möchte ich hier sehen. Und siehe da, ach, er sagt, beruhigen Sie sich. Sie sind ein wenig aufgeregt. Ich war es auch. Ich hatte ja gesucht und war drauf und dran, unverrichtete Dinge davon zu fahren. Und siehe, da sagt, kommen Sie mit. Und ich ging mit. Aber wissen Sie, was er darauf gesagt hat? Er hielt das Bild in seiner Hand und sagte, Mister, es hat oder fand kein öffentliches Interesse. Es wird eines Tages in der Schublade landen. Das Interesse daran ist zu gering. Es ist nicht für die Welt bestimmt. Und würden wir heute all die großen Evangelisten fragen, die durch den Dienst Bruder Brennens den Anstoß bekamen, Gott zu dienen, dann hätten sie in früheren Jahren seinen Namen sehr gern benutzt, aber später eben nicht mehr, weil es ihnen um die Größe der Versammlungen ging und um viel mehr als das. Die Kasse musste auch stimmen. Aber lass mich heute hier deutlich sagen, wir leben in den letzten Tagen und Gott hat in seinen Worte verheißen. Und da möchte ich Ihnen jetzt in aller Kürze, wirklich in Kürze, einige Bibelstellen lesen, um den heutigen Stand, wie er sich so ergibt und entsprechend dem prophetischen Wort die Entwicklung nimmt, doch vor Augen führen. Im Matthäus-Evangelium, im 24. Kapitel, stellten die Jünger dem Herrn Jesus drei Fragen. Es ging auf den Ölberg hinauf und dann begannen die Fragen so, in Vers 3b. Sage uns doch, wann wird dies geschehen? Das ist Punkt 1. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben mit Bezug auf den Prachtbau des Tempels. Erste Frage, wann wird dies geschehen? Zweite Frage, und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Dritte Frage, und das Ende oder der Vollendung der Weltzeit. Also drei Fragen. Dann hat der Herr sehr schön geantwortet, ging in Einzelheiten hinein. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, Hungersnöte, teure Zeiten, Erdbeben, Katastrophen jeder Art werden kommen und so weiter und so weiter. Und dann sagt er in Vers 8, dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen. Also diese Katastrophen, diese Hungersnöte, diese Überschwemmungen, all diese Sachen, die nun so die Erde hin und her schütteln, sind der Anfang der Wehen. Und es steht im Propheten Jesaja geschrieben, dass die Erde hin und her schwanken wird wie eine Hängematte. Jesaja 24, Vers 19. In Trümmer wird die Erde zertrümmert, in Splitter wird die Erde zersplittert, in Wanken und Schwanken gerät die Erde hin und her, taumelt die Erde wie ein Trunkener und schaukelt hin und her wie eine Hängematte und schwer lastet ihr Frevel auf ihr. Sie stürzt hin und steht nicht wieder auf. Jetzt lesen wir aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 13 und hier eben nur Vers 6 und 7. Vers 6 und 7. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab, jedes Menschenherz verzerrt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie. Wie ein Weib in Geburtsnöten winden sie sich, einer starrt den anderen an. Ihre Gesichter glühen wie von Flammenröte übergossen. Ihr könnt dann weiterlesen, wie hier geschrieben steht in Vers 11. Ja, heimsuchen will ich am Erdkreis jede Bosheit und an den Gottlosen ihre Verschuldung. Dem Hochmut der Stolzen will ich ein Ende machen und dem Hochmut der Gewalttätigen, den will ich erniedrigen. Ich will die Männer seltener werden lassen als Feingold und die Sterblichen seltener als Golderz von Ophir. Darum will ich den Himmel erzittern lassen und die Erde von ihrer Stelle rücken und so weiter. Ich lese nur einige Stellen, damit Sie, meine werten Zuhörer, doch einiges mitnehmen aus dem heutigen Vortrag. Und das soll ein Tag sein, den Gott für Sie bestimmt und gemacht hat, dass Sie nie mehr dieselben bleiben in Zeit und in Ewigkeit, sondern tatsächlich dem Herrn erleben und erkennen, dass wir nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi angekommen sind. Joel, Kapitel 4. In Kapitel 2 wird vom Tag des Herrn gesprochen, dann geht's immer weiter. Ebenso in Kapitel 3 wird vom Tag des Herrn gesprochen. Vielleicht die letzten Verse aus Kapitel 3. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und dann in Kapitel 4, Vers 15, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz und so weiter und so weiter. Es wird noch manches geschehen und es wird in Kürze geschehen. Ich lese jetzt aus 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel, um uns zu zeigen, dass nicht nur Kriege und Kriegsgeschrei, dass nicht nur Hungersnöte und teure Zeiten und all die Katastrophen kommen, sondern dass der Tag des Herrn kommen wird und Jesus Christus die seinen heimholen wird. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Und damit Sie es in dem Zusammenhang sehen, in den es hineingehört, beachten Sie bitte 1. Thessalonicher Kapitel 4 von Vers 13. Da wird uns von der Wiederkunft des Herrn, von denen, die in Christo entschlafen sind und auferstehen, von denen, die übrig bleiben und verwandelt werden und dann gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden, in den Wolken, in der Luft. Und jetzt lese ich, und alsdann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Jetzt aber kommt Kapitel 5. Was aber die Zeit und Stunde betrifft, also vorher von der Wiederkunft Jesu Christi. Und es geschehen bei der Wiederkunft unseres Herrn drei Dinge. Der Weckruf, durch den die Toten in Christo gerufen werden, und dann die Posaune Gottes und die Stimme des Erzengels. Und der Erzengel ist Michael, so wird's bezeugt im Alten und im Neuen Testament. Was jetzt vor sich geht, ist der Weckruf gemäß Matthäus 25. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Dieser Weckruf der liebenden Braut, der ergeht jetzt. Macht euch bereit, füllt eure Krüge, werdet voll Geistes. Das ist die Herausrufung. Matthäus 25 geht jetzt vor sich und in Verbindung damit wird ja auch gesagt, die bereit waren, gingen mit dem Bräutigam ein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Es gibt Leute, die sagen, die Hochzeit sei schon jetzt. Sie haben zerrüttete Sinne. Sie sind nicht ganz bei Trost. Sie müssen ihren Kopf zurechtsetzen lassen und danach auch ihr Herz. In 1. Thessalonicher im 5. Kapitel lesen wir, was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftliche Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Lies noch Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte. Warum leben wir nicht in der Finsternis? Weil es Licht geworden ist am Ende des Tages des Heils. Der Tag des Heils hat einen Anfang, er hat einen Werdegang, er hat die Abendzeit, dann kommt die Mitternachtsstunde und zur Abendzeit wollte Gott Licht geben, damit wir in dem Licht des geoffenbarten Wortes bis in die Mitternachtsstunde hineingehen können und den göttlichen Weg erleuchtet vor uns sehen. Also, ihr liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis. Halleluja, preis sei Gott. Er hat uns sein Wort geoffenbart. Wir können heute sagen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Worum geht es hier aber? Hier sehen wir etwas ganz Wunderbares. Der Herr Jesus beschrieb den Anfang der Wehen, die Zeit, die das Ende ankündigen sollte, die Sammlung des Volkes Israel, das Hervorbrechen aller Nationen zu ihrer Selbstständigkeit und so weiter, die weltweiten Katastrophen. Paulus schaut an das Ende dieser Zeit und er schreibt, wenn man sagen wird, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich. Was haben wir seit 8 Jahren? Als Mr. Gorbatschow, den ich sehr, sehr mag, für den ich oft genug gebetet habe. Ich habe für all unsere Kanzler und Präsidenten zusammen nicht so viel gebetet wie für Gorbatschow allein. Ich wusste an dem Tag, als er die Macht übernahm, dass er von Gott auf den Platz gestellt wurde. Das hat mir niemand nehmen können. Ich habe nur noch sagen können, Herr, mein Gott, segne diesen Mann und führe alles aus durch ihn, was politisch in deinem Heilsratschluss denn vorgesehen sei. Und seht, Gott hat ihn gebraucht. Nach dem heißen Krieg, wie viel Millionen hat er gefordert? Waren es 53, waren es 55? Die Leute sind sich unschlüssig über die genaue Zahl. In jedem Fall über 55 Millionen sind im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Dann kam der Kalte Krieg. Die eine Supermacht gegen die andere Supermacht. Wer möchte nicht einmal die Kräfte messen? Das liegt im Naturell des Menschen und auch in den Politikern. Stalin war da, Hitler dort. Die Soldaten waren an der Front und haben gekämpft. Aber diese Leute wollten die Kräfte messen. Gern hätten die Superkräfte ihre Kräfte gemessen. Aber so war es nicht im prophetischen Wort. Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, man muss auch den Propheten Daniel kennen, um die Offenbarung neu zu verstehen oder ganz zu verstehen. Wer den Daniel nicht versteht, der wird die Offenbarung gar nicht verstehen können. Der Prophet Daniel sah vier Tiere und die vier Tiere repräsentierten die vier Weltreiche. Zuerst das babylonisch-assyrische Reich, dann das medo-persische Reich, dann das griechische Reich unter Alexander dem Großen und dann kam das letzte, das römische Reich. Der Prophet auf der Insel Patmos, der sah nicht mehr vier Reiche, der sah das letzte Reich mit seinen 10 Hörnern und seinen 7 Köpfen, weil er nur noch das Reich zu sehen hatte, das am Ende ein Bestandteil der letzten Entwicklung sein würde. Und deshalb müssen alle Reiche zerfallen und das römische Reich muss in der alten Macht und Kraft wieder zurückerstehen. Wie viele waren denn gut oder sind gut in der Geschichte? Sehr oft wurde das Römische Reich wie folgt bezeichnet. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Wenn ihr, habt das gelesen, ihr könnt es nachlesen, natürlich könnt ihr es nachlesen. Was ist geschehen? Wir hatten 2 Teilungen. Wir hatten eine Teilung, die war religiös, in Katholiken und Protestanten zur Zeit der Reformation. Da hatten wir eine zweite Teilung, die ging jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg durch unser Land, Ost und West. Die Teilung war perfekt. Europa war geteilt, die Welt war geteilt, religiös, politisch und so weiter war sie geteilt. Nun aber spricht das prophetische Wort nicht von 2 Mächten, die hier in Europa sind, sondern wie Offenbarung 17 sagt, dass diese große Weltkirche eben auf dieser Tiermacht reitet. Nicht 2 Tiere, ein Tier, aber dann eine Zusammenfügung von Ost und West. Und deshalb habe ich immer gesagt, seit Anfang an, dass unser geteiltes Land vereint wird. Und das sagte Bruder Brenim im März 1962. Bitte, der Mauerbau war am 13. August 1961. Und im März, ich glaube es war der 21. März, 1962 sagte Bruder Brenin, wenn Ostberlin wieder zurückgegeben wird, dann entsteht das Römische Reich so, wie es einmal war. Der Prophet Johannes sah, wie ein Kopf, wie zum Tode verwundet war. Nicht das ganze Tier ist verwundet worden, ein Kopf ist verwundet worden. Und der führende Kopf war eben Deutschland. Und durch die Reformation kam die Verwundung. Diese Verwundung ist völlig geheilt. Alles ist eitel Sonnenschein. Und die Trennung, die Teilung, Rom sagt, komm zu mir. Wir sind die Mutterkirche. Kommt alle in unseren Schoß zurück. Hier ist die gefährliche Sache. Es gibt am Ende 2 Dinge. Die einen werden versiegelt mit dem Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi und werden den Herrn Jesus als Haupt haben. Die anderen werden dem religiösen Betrug zum Irrtum fallen und den Antichristen mit Christus verwechseln und sagen, das ist nun die Einheit, auf die wir gewartet haben. Als der Papst seinen letzten Besuch in Genf machte, beim Weltkirchenrat, hat er gesagt, ich bin die höchste Autorität im Christentum. Und kein Mensch hat ihm widersprochen. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich gesagt, Sie sind die höchste Autorität in der römisch-katholischen Kirche. Aber die höchste Autorität in der Gemeinde Gottes ist Jesus Christus, unser Herr. Denn er ist das Haupt und keiner sonst. Also, wir befinden uns mitten in der Endphase, könnte man fast sagen, in einer Entwicklung, religiös-politisch. Wer weiß denn, wo die römischen Verträge geschlossen worden sind im Jahre 1957 in Rom? Das besagt das Wort schon, die römischen Verträge. Wer weiß, was Adenauer, Schumacher und de Gaulle damals gesagt und unterschrieben haben. Sie haben ein- und aufgeteilt, wie Europa gestaltet werden soll. Wo was angebaut, wo Industrie, wo Landwirtschaft, alles ist so miteinander verflochten. Heute kommt einer ohne den anderen gar nicht mehr aus. So ist alles miteinander verbunden. Und jetzt wird nicht nur westeuropäische Politik gemacht, jetzt wird gesamteuropäische Politik gemacht. So wie es sich von der biblischen Prophetie her andeutet und sich auch jetzt vor unseren Augen verwirklicht. Was haben Sie gesagt? De Gaulle sagte damals, hier wird das Fundament für das gesamteuropäische Haus gelegt. Jetzt in den letzten Jahren spricht alles von einem gesamteuropäischen Haus. Und am meisten Mr. Gorbatschow. Und die Politiker führen mit Freuden hinzu, in diesem Hause haben alle Völker Europas Platz. Wer war's? Ich hätte mir den Namen merken sollen. Einer unserer Politiker, als er so gerade aufkam, der hat in der Tat Johannes 14 genommen und gesagt, in unseres Vaters Hause sind viele Wohnungen und hat dieses herrliche Wort auf die jetzige politische Entwicklung gemünzt. Ich habe mich einerseits gefreut, dass er nun das Wort so kannte, aber andererseits dachte ich, das ist doch nicht der richtige Zusammenhang. Aber sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin von der Sache ganz mitgerissen. Ich weiß, die Zeit ist kurz. Die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Wo ist die Gemeinde? Wo ist die Braut des Lammes? Wo ist die Herausrufung? Wo ist die Einheit? Wo ist sie geschmückt worden? Wo und wie sieht die Vollendung der Gemeinde Jesu Christi aus? Sehen Sie, Gott hat ja mit der letzten Botschaft doch einen direkten Zweck verbunden. Nämlich den aus Offenbarung, Kapitel 18, Vers 4. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, damit ihr von ihren Plagen nicht mit betroffen werdet. Also, dies ist die Botschaft Gottes. Zurück zum Wort. Alles muss wiedererstattet werden in der Gemeinde Jesu vor seiner Wiederkunft. Und Bruder Brenhim war der einzige Mann, den ich kannte, der einen wiedererstatteten apostolischen und prophetischen Dienst hatte. Und was Gott durch ihn sagen ließ und getan hat, das werden wir glauben und wir werden dieselben Dinge sehen in der Vollendung, die auch durch ihn geschehen sind. Wir haben die Verheißung in Apostelgeschichte im 3. Kapitel, eine sehr wichtige Verheißung, und zwar mit Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi und unsere Vollendung auf diesen herrlichen Tag. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Hier lesen wir von Vers 19. So tut denn Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben werden, auf das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den für euch zum Gesalbten bestimmten Jesus senden kann. Ihn muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Es genügt nicht, von der Wiederkunft Jesu Christi zu sprechen. Wir müssen wissen, was geschehen muss vor der Wiederkunft Jesu Christi, nämlich damit alles wiedererstattet und in den rechten Stand vor Gott gebracht wird. Bis dahin muss der Herr Jesus im Himmel warten. Was die irdischen Throne und Herrscher betrifft, so hatte Gott im prophetischen Wort des Alten Testaments für die Endzeit Folgendes vorausgesagt. Ich lese aus dem Propheten Haggai, dem 2. Kapitel, und zwar Vers 5 und 6. Die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Und mein Geist waltet in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscher. Noch einmal, eine kurze Zeit wird es, da werde ich den Himmel und die Erde, das Meer und das feste Land erschüttern. Kapitel 2, Vers 21 und 22. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, Folgendes. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und die Throne der Könige umstürzen und die Macht der heidnischen Königreiche vernichten. Als das Umstürzen der Throne begann, habe ich mich sehr gefreut. Als Gorbatschow zum letzten Mal seine Ehre dem Herrn Honecker in Berlin gab, hat er gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Habt ihr es alle gelesen in den Zeitungen? Manche berichten, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, andere, den bestraft die Geschichte. Aber Geschichte kann ja ein Teil unseres Lebens sein und unser Leben kann ein Teil der Geschichte sein. In jedem Fall sagte er, nein, er hat sogar in das Buch hineingeschrieben. In das Buch dem Herrn Honecker reingeschrieben, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben oder die Geschichte. Und siehe da, er kam zu spät und musste ausrücken nach Moskau. Was war? Die Zeit ist da. Hier lesen wir, Gott wird etwas tun, Himmel und Erde bewegen, Könige von ihren Thronen schützen. Ganz Osteuropa wurde innerhalb ganz kurzer Zeit verwandelt. Von den Thronen wurden sie gestürzt. Und damit Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen, dass dieses in direkter Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi steht, lese ich Ihnen das Wort aus Hebräer 12. Denn in Hebräer 12 ist uns dieses Wort von dem Gottesmann im Neuen Testament bestätigt worden, um uns den Zusammenhang vor Augen zu führen. Ich bin so dankbar, dass ich das Neue Testament nicht schreiben brauche, sondern dass es schon geschrieben steht. Aber dass wir die Zusammenhänge nun finden, dass wir es sehen, dass wir es einordnen können. Irgendjemand sagte mir vor kurzem, ach Bruder Frank, weißt du was, wenn Gott dich nun wirklich gerufen hat, das glauben wir auch, dass du das, was dem Bruder Brennen geoffenbart wurde, weitergeben sollst. Aber wir haben gehört, dass du meinst, du müsstest die Dinge alle einordnen, biblisch einordnen. Das ist nicht nötig, hat er gesagt. Ich sag, geliebter Bruder, das ist am nötigsten von allen. Stellt euch vor, hier wäre jede Menge Speise, Früchte jeder Art. Und ich wüsste nicht, wie man ein Menü zusammenstellt. Ich würde rote Grütze hier reintun, Pfeffer dort und Salz da und würde eine Sache zurechtmachen, die kein Mensch essen könnte. Wenn Gott uns geistliche Speise hinterlassen hat, dann muss die Zusammensetzung stimmen. Und einige Köche verderben den Brei. Also, es ist alles schon bereit. Wir brauchen nur zu kommen und zu setzen und vor dem Herrn an diesem geordneten und reich gedeckten Tisch zu essen. Hebräer Kapitel 12 von Vers 26. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er diese Verheißung gegeben. Haggai 2,6 haben wir eben gelesen. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erbeben machen. Das Wort noch einmal weist auf die Umwandlung dessen hin, das erschüttert wird, weil es etwas Erschaffenes ist. Es soll eben etwas Bleibendes entstehen, das nicht erschüttert werden kann. Darum wollen wir, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen sollen, dankbar dafür sein, denn dadurch dienen wir Gott, so wie es ihm wohlgefällig ist, mit frommer Scheu und Furcht und so weiter. Also, dieser Mann Gottes im Neuen Testament hat mit Verbindung des Kommens des Reiches Gottes angekündigt, dass dann Himmel und Erde noch einmal erschüttert werden. Und wie der Prophet gesagt hat, Könige werden von ihren Thronen gestürzt und Gott übernimmt die Verantwortung für diesen letzten prophetischen Teil der Heilsgeschichte. Fassen wir es doch jetzt bitte zusammen. Wir können so unmöglich weitermachen. Wir haben 312 verschiedene Kirchen und Freikirchen jetzt im Weltkirchenrat vereinigt. Und alle sagen, wir haben Recht, wir haben die Wahrheiten, wir und nochmal wir. Und wir sagen es auch wieder, ich sage es auch. Ja, wo ist nun Wahrheit? Jetzt könnten wir wie Pilatus mit großem Schmerz ausrufen, was ist Wahrheit? Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was Wahrheit ist und dann noch mehr, dass Wahrheit Gottes Wahrheit bleibt, nämlich dass das Wort so, wie es aus dem Munde Gottes kam, auch wieder weitergegeben wird. Nur ein Beispiel. Wenn der Papst sagt, dass die Päpste in der Nachfolge des Petrus stehen und dass ihnen die Schlüssel des Himmelreiches gegeben worden sind und Sünden erlassen können, dann wissen wir, dass das nicht stimmt. Aber sie berufen sich auf Gottes Wort und sagen, in Matthäus 16 steht geschrieben. Na sicher steht es geschrieben, aber nicht damit die Päpste dieses Wort verdrehen und die Menschen irreführen. Das Wort hat seinen Platz, aber im richtigen Zusammenhang. Wenn das Wort Gottes nicht so gelassen wird und in dem Zusammenhang, in den Gott es hineingestellt hat, dann können wir großes Unheil anrichten. Und das wird ja auch Land auf und Land abgetan. Des Wortes bedient sie auch der Teufel. Der kam zu Jesus und sagte, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln gebieten, dass sie dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Steine stoßest. Sicher stand es geschrieben. Aber der Teufel hat das Wort aus dem Zusammenhang genommen. Und er tut's noch heute. Er nimmt die Worte Gottes aus dem Zusammenhang und stürzt die Menschen ins Verderben. Und deshalb ist es notwendig, dass das Wort wahrhaftig verkündigt wird und dass von uns als denen, die wir es predigen, gesagt werden können, wie in 1. Könige 17 im letzten Kapitel geschrieben steht. Ich mag dieses Wort über alle Maßen. In 1. Könige im 17. Kapitel steht als letztes folgender Text geschrieben. Und zwar sagte die Frau hier, da antwortete die Frau dem Elia, ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Dass das Wort Gottes Wahrheit ist, wissen wir alle. Aber ist es noch Wahrheit im Munde des katholischen Priesters, des griechisch-orthodoxen Priesters, des Pfarrers? Ist es noch Wahrheit in allen Kirchen, in allen Fällen? Ist es Wahrheit geblieben? Oder haben Menschen ihre eigenen Deutungen über das Wort gepredigt und auf den Leuchter gestellt? Und das eigentliche Wort ist nicht mehr zu finden. Sie hören die verschiedenen Lehren der Glaubensrichtungen, aber das Wort Gottes ist selten geworden. Und deshalb muss man einfach darauf achten, ob das Wort, so wie es aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist, uns gepredigt wird oder ob wir es selber deuten. Also, wir leben in der Endzeit. Jetzt ist auch der Kalte Krieg zu Ende. Die Throne der Völker sind umgestoßen worden. Ganz Europa, inklusive unserem Lande hier, ist über Nacht anders geworden. Man hat die Nachrichten ja gar nicht so folgen können, wie die Ereignisse sich überschlagen haben. Und seid einmal ganz ehrlich, die ganze Welt verwundert sich. Und wir auch. Und die Bibel sagt in der Tat, dass die ganze Welt sich darüber verwunderte, dass diese Wunde geheilt wurde und alle Welt staunte und schaute zu, was da vor sich geht. Wir leben in einer sehr wichtigen Phase, ob's politisch, wirtschaftlich oder religiös ist. Und wir nahen uns dem Höhepunkt der Weltgeschichte jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und wenn der Tag des Heils zu Ende geht, dann bricht der schreckliche Tag des Herrn, der brennen wird wie ein Ofen über die Menschheit herein. Und da gab der Herr uns im Alten Testament die Verheißung und bestätigt sie im Neuen Testament. Ich freue mich darüber. Ich lese euch beide Stellen aus dem Propheten Malachi, den zweitletzten Vers. Malachi 3, 23. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und dann in Matthäus 17, hier lesen wir Vers 11. Matthäus 17, Vers 11. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel, Vers 21, wird er gefragt, ich lese es vor, damit es alle wissen, sie fragten ihn weiter, was denn, bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Was war es? Sieht dadurch, dass sich durch seinen Dienst aus Malachi 3, 24 der erste Teil, der in Verbindung mit der Verheißung des Elias steht, der vor dem großen und schrecklichen Tag kommen sollte, erfüllte, wurde auch er Elia genannt. Wir hatten darüber geschrieben, es tut nicht Not, das jetzt hier einzeln noch weiter auszuführen. Das kann alles in Ruhe nachgelesen werden. Kommen wir auf den Tag des Herrn. Jetzt noch einmal. Wir haben aus dem Propheten Jesaja, aus Joel und auch aus 1. Thessalonicher 5 gelesen. Lasst uns jetzt aus 2. Petrus Kapitel 3 lesen. Und hier steht's wieder in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi. Ich lese zwei, drei Passagen aus 2. Petrus Kapitel 3. Zunächst Vers 2. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilt, Gebot unseres Herrn und Erretters, in Erinnerung festhalten. Ihr müsst dabei aber zunächst bedenken, dass am Ende der Tage Spötter mit voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und so weiter und so weiter. Vers 8 und 9. Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag ist. Und dann Vers 10. Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen. Und die Erde wird mit allen Menschen werken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Und so weiter und so weiter. Also, der Tag des Herrn wird brennen wie ein Ofen. Wenn die Gnadenzeit vorüber ist und der Herr Jesus wiederkommt, um die Brautgemeinde in die Herrlichkeit zu nehmen. Denn so wird es ja geschehen, dass eine kurze Belebung ein mächtiges Werk, in dem Gott Großes tun wird innerhalb seiner Brautgemeinde. Wenn dieses Wirken Gottes jetzt am Ende der Gnadenzeit den Höhepunkt erreicht, wird Großes geschehen. Und dann kommt der Herr. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden. Und gemeinsam werden wir dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Denn so steht's geschrieben, wir werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Wenn irgendjemand meint, dass wir ihnen jetzt schon zuvorgekommen sind und Christus sei als Bräutigam gekommen, das sage ich jetzt noch einmal. Diese Menschen haben zerrüttete Sinne und haben kein Verständnis für die Schrift und bringen Unordnung durch das, was sie sagen, in das Reich Gottes hinein. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wenn wir es richtig sehen und verstehen, dann erkennen wir auch, dass er alle Dinge wunderbar geordnet hat. Lassen wir uns in diese göttliche Ordnung hineinfügen. Nun zum Höhepunkt und zum eigentlichen Ziel. Gott hat es verheißen, vor der Wiederkunft Jesu Christi einen prophetischen Dienst zu schenken, weil es sich um ein prophetisches Zeitalter handelt, um eine Zeitspanne, in welcher biblische Prophetie sich vor unseren Augen auf allen Gebieten und in jeder Hinsicht erfüllt, damit wir göttliche Information und Klarheit durch Offenbarung von Gott selbst bekommen, war es notwendig, dass ein gesalbter prophetischer Dienst in unseren Tagen geschehe, durch welchen die Geheimnisse Gottes vom 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 kundgetan werden, dass wir eine Übersicht und Einsicht über den gesamten Heilsplan unseres Gottes bekommen, uns einordnen, herausrufen, zubereiten und vollenden lassen können, bis wir ein Herz und eine Seele geworden sind, wo alle Meinungen, alle verschiedenen Lehren, alle Richtungen ihr Ende gefunden, wo alles in Christus mündet, wo wir wirklich nicht mehr, ach, das ist seine Lehre, das ist seine, das, nein, wo es gesagt werden könnte. Und sie sind alle von Gott gelehrt. Sie glauben gemeinsam das von Gott geoffenbarte Wort. Und hier ist ein Punkt. Hätte man alle Predigten dagelassen, wo sie sind, und nicht Rosinen aus dem Kuchen als Zitate von hier und da herausgenommen und diese wieder untereinander geschichtet, die gar nicht zusammengehören und nicht zusammenpassen. Stellt euch vor, ihr würdet aus meinen 30 Vorträgen herausnehmen, was ihr wolltet, und würde es dann untereinander tun. Was ergäbe das? Das ist sogar verboten. Es wäre verboten. Es wäre Urkundenfälschung. Es wäre verboten. Und heute gibt es Experten, die ihre Spezialitäten haben. Aus hier und da suchen sie sich Dinge raus, fügen sie zusammen. Und zum Schluss kommt etwas ganz anderes heraus. Ich weiß es doch. Ich bin kein Neuling im Reiche Gottes. Also, kein Mensch hat das Vorrecht, das Recht, so herumzuvorwerken. Gott hat den prophetischen Dienst gesandt. Wir teilen aus, wir geben die Belehrung weiter und freuen uns über alle, die ein Ohr haben, zu hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und mit diesem möchte ich eigentlich enden. Ich habe einmal den Herrn auf meinen Knien im ganz ernsten Gebet gefragt: Warum hast du gesagt, ich sende euch den Propheten Elia? Warum nicht, ich sende euch Moses oder Abraham oder Jesaja, Jeremia? Es gibt doch eine ganze Anzahl Propheten in der Heiligen Schrift. Und während ich so im Gebet vor dem Herrn war, schlug ich 1. Könige 18 auf und las darin. Und als ich zu der Stelle kam, dass Elia die 12 Steine entsprechend den 12 Stämmen Israels nahm und den Altar des Herrn wieder aufbaute, da fiel es wie Schuppen von meinen Augen. Ich sagte: Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Du wirst einen Gottesmann senden oder hast einen Gottesmann gesandt, der die Lehre der 12 Apostel wieder zusammensucht, der sie fügt, der den Altar Gottes in der Gemeinde wieder aufbaut, der alle Dinge ordnet, und zwar so, wie es am Anfang geschah, damit du erneut antworten und dein Wort bestätigen kannst. Bruder Branham unterscheidet sich von Mohammed bis Joseph Smith. von allen Propheten und Prophetinnen, die wohl gewesen sind, himmelweit und himmelhoch. Er kam nicht mit Neu- oder Sonderoffenbarungen. Er kam in Übereinstimmung mit dem Alten und Neuen Testament, im Geiste Gottes, um das, was Gott durch Propheten und Apostelmund geredet und niederschreiben ließ, in der Gesamtheit zu offenbaren und der Gemeinde auf den Leuchter zu stellen. Er hat nicht eine Lehre gebracht, die außerhalb der Bibel gewesen wäre. Im Gegenteil, er nahm die Bibel in seine Hand, hielt sie hoch und sagte, dies ist mein Absolut. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und ein wahrer Mann Gottes wird das wahre Wort Gottes bringen. Ich bin dem Herrn dankbar, dass in dem Munde dieses Gottesmannes das Wort Gottes die reine Wahrheit gewesen ist. Und dass wir dieses unvermischte Wort heute haben können, das ist ein göttlicher Reichtum, für den wir dankbar sein sollten. Ihm, dem lebendigen Gott, der die Zeit der Erquickung verheißen und gesagt hat, dass Jesus Christus im Himmel bleiben wird bis zur Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Er hat in Jakobus 5 auch die Verheißung des Spätregens gegeben, in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi. Es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen, die noch erwähnt, die betrachtet werden können. Unsere Zeit für heute ist um. Wir haben aufmerksam gemacht. Wir haben auf einiges hingewiesen. Jetzt ist es allen überlassen, den Dingen nachzugehen. Und eine Bitte habe ich in Verbindung damit zu äußern. Geht nicht zu verschiedenen Predigern, geht nicht hier, geht nicht da. Geht ins Gebet, geht vor den Herrn. Wenn in den Tagen Jesu jemand zu Kaiphas, zu Gamaliel, zum hohen Priester gegangen wäre, um zu fragen, wie steht's um Johannes den Täufer? Wer ist dieser Mann? Dann wäre die Antwort ganz anders ausgefallen, wie es der Herr gesagt hat. Der Herr sagt in Matthäus 11, er ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Man muss mit göttlichem Inhalt und mit göttlichem Tun, das zum Heilsratschluss Gottes gehört, einfach zum Herrn gehen und nicht zu Schriftgelehrten und Pharisäern, nicht zu Glaubensrichtungen, sondern ganz einfach zum Herrn und sagen, treuer Gott, wenn das alles wirklich so ist, dann weise du mir den Weg. Und ich sage es Ihnen, Gott wird es tun. Er ist treu. Und dann stehen Sie nicht mehr unter dem Einfluss anderer Menschen. Dann kommen Sie automatisch unter den göttlichen Einfluss. Dann sehen Sie, was Sie vorher nicht gesehen haben, erkennen, was Sie nicht erkannt haben. Und die Freude wird groß sein. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre für alles. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht. Herr, ich bin tief ergriffen, bin überwältigt von deiner Gnade, von deinem Wort. Wie treu bist du, o Gott, mitten unter all den vielen Stimmen dürfen deine Schafe deine Stimme hören und dir folgen. Geliebter Herr, ich bitte für alle, die heute diese Andacht miterlebt und das Wort gehört haben. sei du mit ihnen, o Herr, wie du mit den Jüngern auf dem Wege nach Emmaus warst. Gehe mit ihnen, rede mit ihnen und öffne ihnen das Verständnis für die Schrift. Geliebter Herr, du nahmst damals den Propheten Jesaja und lasest vor und sprachst: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euch. Auch wir nehmen dein Wort, den Propheten Jesaja und alle Propheten, wir nehmen die Evangelien und die Briefe, die ganze Bibel bis hin zur Offenbarung. Wir lesen darin und immer wieder rufen wir aus: Herr, mein Gott, heute ist diese Schrift vor uns erfüllt. Geliebter Heiland, besonders liegt dir deine Gemeinde aus den Völkern und Nationen am Herzen, die herausgerufen und zubereitet werden muss, in der du noch in kurzer Zeit Großes tun wirst. Geliebter Herr, du wirst die Kraft deiner Auferstehung, die Kraft des Heiligen Geistes in deiner lebendigen Gemeinde offenbaren und dann die Toten auferwecken und die Lebenden verwandeln und hinaufnehmen. Dann wirst du mit deiner Gnade und mit deinem Geiste über Israel kommen und die beiden Propheten senden, dass auch sie prophetisch reden, nicht nur predigen, sondern prophetisch reden. Geliebter Herr, wir sind Prediger, aber die Verkündigung, die du uns geschenkt hast, ist eine prophetische Verkündigung des prophetischen Wortes, des gesamten Heilsratschlusses unseres Gottes. Herr, es geschieht in deinem Auftrage, in deinem Namen, gemäß deinem Worte. Herr, ich bin nicht hier, um für mich oder meine Sache im eigenen Namen zu reden. Ich bin hier in deinem Namen, um deines Wortes willen, um deinem Volke mitzuteilen, was du für diese Zeit verheißen und was du jetzt tust. Herr, segne uns alle, rette die Verlorenen, heile die Kranken und mache die Gebundenen frei. Bestätige dein Wort an uns. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, durch die wir erlöst wurden, die Kraft deines Wortes und die Kraft deines Heiligen Geistes und bitten dich, treuer Gott, sei du mit uns allen und segne uns, damit auch wir biblisch glauben und dann, wenn du wiederkommst, vom Glauben zum Schauen gelangen. Dir, dem allmächtigen Gott, befehle ich alle an und bitte dich, sei du mit uns bis an das Ende der Welt. Ich danke dir auch für diesen Tag in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.